Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Er steht ganz hinten. Ein bisschen in der Ecke, angelehnt an die Wand, hinter der letzten Sitzreihe. Reingehuscht ist er und hofft ganz fest, dass er von den meisten unbemerkt bleibt. Antons Blick ist gesenkt. Er wagt es kaum aufzuschauen. Sowieso fühlt sich alles irgendwie ungewohnt an. Hierher kommt er selten, weiß auch nicht, ob er willkommen ist, ob er hier sein darf. Darum verhält er sich unauffällig und wünscht sich, niemand würde ihn erkennen oder ansprechen. Anton ist sonst eigentlich gar nicht unbedingt der Stille oder Vorsichtige. Eigentlich ist er forsch und bestimmt. Mit ihm legt man sich besser nicht an, zumindest nicht, wenn er arbeitet. Viele Freunde hat er nicht. Das macht ihn zwar oft einsam, aber wer Geld verdienen und es zu was bringen will, naja, der muss wissen, wie man das anstellen kann. Sich durchsetzen und dafür auch manchmal nicht ganz so legale Dinge drehen. Mitleid mit anderen hat er eher weniger, kämpft für sich, hat es da in seinem Umfeld aber auch nicht so leicht, weil, naja, besonders angesehen ist er in der Gesellschaft nicht. Und oft sieht er keinen anderen Weg, als doch mal zu betrügen und korrupte Mittel zu nutzen. Das macht ihn allerdings noch unbeliebter. Und Anton immer skrupelloser, weil zu verlieren hat er immer weniger. Gewinnen kann er mit seiner Betrügermasche, aber immerhin Geld. Das garantiert ihm sein Leben. Tja, dass er jetzt nicht so der Vorzeigemensch ist, das weiß Anton. Ab und an holen ihn diese Momente ein, in denen er innehält. Merkt, dass so, wie er sein Leben führt, vielleicht nicht immer das Gelbe vom Ei ist, dann fühlt er sich schlecht, niedergeschlagen, gefangen in seinen Mustern. Heute ist wieder so ein Moment. Und so steht er da ganz hinten an dieser Wand im Tempel, wundert sich selbst, dass er es tatsächlich gewagt hat, hierher zu kommen. An diesen irgendwie heiligen Ort, an dem ein Versager und Betrüger wie er doch eigentlich keinen Platz hat. Deswegen bleibt er auch weit hinten stehen. Allein ist er nicht im Tempel. Ein paar Leute gehen ein und aus. Gerade kommt wieder einer rein. Gustav schaut sich um und geht bis ganz vorne. In der ersten Reihe bleibt er stehen und hebt seinen Blick nach oben. Fühlt sich vertraut an. Ja, Gustav kennt sich hier richtig gut aus. Kommt oft hierher und mag den Tempel. Sowieso ist ihm der Glaube super wichtig. Vorbildlich studiert er die Bibel und bemüht sich, sein Leben an ihrem Inhalt zu orientieren. Das gelingt ihm überwiegend und dafür bewundern ihn viele. Sie wären auch gerne so fleißig und anständig, so verlässlich und fromm. Gustavs Ehe läuft gut, er verdient sein Geld mit ehrlichen Mitteln, spendet übermäßig viel seines Reichtums. Manch einer staunt nicht schlecht, wenn Gustav von alledem erzählt. Ja, er selbst ist stolz auf sich und freut sich, dass sein Leben so gut läuft, dass er so viel erreicht und vorzuweisen hat. Auch und vor allem, was seinen Glauben angeht. Und deswegen kommt er immer wieder zufrieden und freudig in den Tempel. Oft kann er gar nicht verstehen, dass die anderen nicht nach so einem Leben streben, wie er es führt. Als er sich beim Betreten des Tempels umsah, hat er den Anton entdeckt. Und mit ihm war alles wieder da, das ganze Unverständnis. Gustav fragt sich, warum einer wie er nicht nach einem vorbildlichen Glaubensleben strebt. Er wundert sich über Betrüger, Kriminelle und ist froh, nicht zu diesem Klientel zu gehören. Da ist er eindeutig besser dran, zum Glück, und freut sich über seine Erfolge. Kann voller Überzeugung über all das Gute, was er am Start hat, vor Gott aufzählen. Sein untadeliges, geistlich ausgezeichnetes Leben. Dafür ist er bekannt und dankbar. Räuber, Ehebrecher, Zöllner, die haben ihr Leben nicht im Griff. Aber Gustav? Er schon. Bei ihm läuft's. Und deswegen ist er hier im Tempel bei Gott genau richtig. Die anderen haben hier eher nicht so viel zu suchen. Was sollen die denn zum Beispiel auch beten, fragt er sich. Was sollen die denn vor Gott bringen? Gustav hat einiges aufzuweisen und dankt Gott dafür. So auch heute wieder. Mit erhobenem Haupt steht er in der ersten Reihe, grinst stolz und fängt an, leise vor sich hin zu beten. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Während Gustav viele Worte macht, bekommt Anton weiter hinten kaum ein Wort heraus. Was soll er schon sagen? Korrupt ist er, nicht fromm, betrügerisch, nicht fair. Er gibt nicht viel von seinem ergaunerten Geld, wirtschaftet so viel wie geht in die eigene Tasche. Nee, zum Rühmen gibt's da wirklich nicht viel. Immer noch fragt er sich, was er hier eigentlich macht. Ob er willkommen ist, fühlt sich zumindest immer noch mehr falsch als richtig an. Und vielleicht wäre er manchmal gerne mehr so wie der ganz da vorne, erhobenen Hauptes. Scheinbar ein sehr frommer Mensch. Der passt hier vermutlich besser hin. Anton senkt den Kopf, klopft sich mit der Hand auf die Brust und nach einem Moment des Schweigens bringt er einen einzigen Satz heraus. Gott, sei mir Sünder gnädig. Gustav und Anton. Irgendwie sind mir beide sympathisch und gleichzeitig unsympathisch. Der eine, ein tüchtiger Frommer, aber gleichzeitig hochmütig und korrupt. Falsch. Der eine, ein tüchtiger Frommer, aber gleichzeitig hochmütig und selbstgerecht, könnte man sagen. Der andere ist ein skrupelloser Betrüger, aber gleichzeitig irgendwie einsichtig und sowas wie demütig. Also, wer von beiden, frage ich dich, wäre ein gutes Vorbild? Wahrscheinlich will und sollte man irgendwie nicht wie dieser Pharisäer Gustav sein, aber andererseits will man wie Anton sein. Es sind natürlich ein bisschen zwei Extreme. Zwei Personen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und pointiert habe ich euch natürlich auch das vor Augen gemalt, was sie vor allem voneinander unterscheidet. Und diese vielleicht schon sehr provokante Beispielgeschichte oder Gegenüberstellung, die habe auch nicht ich mir ausgedacht, vielleicht hast du es schon geahnt, Jesus. Und da heißen die übrigens auch nicht Gustav und Anton. Sie haben gar keinen Namen, nur eine Berufsbezeichnung. Ich lese den Text, steht im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Ist nur ganz kurz, falls du trotzdem mitlesen möchtest, Kapitel 18. Lukas 18, Abvers 9. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Jetzt Jesus, ich sage euch, dieser Letzte ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener Pharisäer. Also Berufsbezeichnung: Gustav ein Pharisäer, Anton ein Zöllner. Mein frommes Köpfchen springt an und ich weiß sofort, was mit dem Text anzufangen ist. Ja? Einfache Beispielgeschichte mit klarer Sachlage. Jesus bringt es auf den Punkt: so erfolgreich, ehrgeizig und fromm der Gustav auch sein mag, ein Pharisäer ist halt wie immer zu selbstgerecht, zu hochmütig, zu gesetzestreu. Und so skrupellos und betrügerisch der Anton auch sein mag, Jesus stellt sich wie immer auf die Seite des einsichtigen, demütigen Zöllners. Irgendwie schön, und ich kann Jesus auch verstehen, weil aus einer vielleicht für mich eher distanzierteren Zuschauerperspektive könnte ich Jesus total zustimmen und finde es eine großartige Beispielgeschichte. Aber immer noch denke ich irgendwie an diese beiden Personen, also nicht so Zöllner und Pharisäer, sondern eher an die Menschen. Ich denke an den Anton, mit dem ich vielleicht selber und vielleicht auch du gerade ganz hinten noch in der letzten Ecke gestanden hast. Da, wo ich mich an elendige Momente in meinem Leben erinnert habe, mich bei meiner Unfähigkeit ertappt habe. Ich habe andere verletzt, falsche Entscheidungen getroffen und mich für mein Versagen geschämt. Und da geht auch mir die Selbstsicherheit flöten und zurückbleibt Enttäuschung. Eine Lisa, die sich hinten neben diesen Anton stellt und ganz ähnlich klein fühlt. Aber ich stand auch schon mit Gustav ganz vorne in der allerersten Reihe. Überzeugt von mir, meiner grandiosen Lebensführung, meinem großen Glauben. Hab meist das Gefühl, mein Leben im Griff zu haben. Versuch ehrlich zu sein, streng mich an, einigermaßen erfolgreich zu sein. Bilde mich weiter, kümmere mich um meine Freundschaften. Pack mit an, wenn andere Hilfe brauchen. Ja, und manchmal mischt sich da schon auch der Hochmut mit ein. Und ich bin auch selbstgerecht. Nicht nur, weil das ist ja irgendwie aber auch eine ehrliche Treue. Also Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein ist ja auch was Gutes. Tiefer Glaube, doch was erstrebenswertig. Die Bemühung ist richtig und Gott recht zu machen. Ist es wirklich so verwerflich? Wenn es nach Jesus geht, in dieser Geschichte irgendwie schon. Und ein bisschen frustriert mich das auch. Weil wenn es nach mir ging, haben beide eins auf den Deckel verdient. Ja? Also der Anton, weil er ein korrupter Betrüger ist, und Gustav, weil er hochmütig und selbstgerecht ist. Und genauso hätten beide ein Lob verdient. Anton für seine demütige Einsicht und Gustav für seine treue Lebensführung. Ich möchte irgendwie gern für beide Partei ergreifen. Kann ich glauben, dass Jesus nur zu dem einen sagt, er gehe gerechtfertigt nach Hause? Jetzt könntest du vielleicht einwenden: Lisa, es ist doch eine Beispielgeschichte, hat Jesus doch extra erzählt für die Überfrommen, die andere verachten. Der Pharisäer dankt nicht einfach für das, was in seinem Leben gut läuft. Nee, der grenzt sich ab. Der stellt sich in seinem ach so frommen Gebet über die anderen und verachtet sie. Und das ist schon kritisierenswert. Stimmt auch. Der Zöllner, ja, der ist vielleicht ein mieser Betrüger, aber er ist doch einsichtig. Und das ist doch nachahmenswert, weil für so ein Verhalten gibt es bei Jesus Anerkennung. Aber bei mir bleibt die Frage: Will Jesus sagen, seid wie der Zöllner? Also korrupt, betrügerisch, zerknirscht, vielleicht sogar an sich selbst verzweifelnd. Daraus könnte ja auch eine schöne Methode werden, ja? Also sowas wie eine Zöllner-Demut. Werde ich so demütig wie der Zöllner, dann kann ich mich glücklich schätzen, kein Pharisäer sein zu müssen und weiß, dass Gott daran gefallen hat. Also soll ich mich immer sehr klein machen, um mich dann erhöhen zu lassen? Da wird die Demut vielleicht auch schneller zum Hochmut, als ich gucken kann. Und der fromme Zöllner in mir hat eine Weise entdeckt, wie er sich doch Gottes Gunst verdienen kann. Also ich finde, so ganz glasklar ist diese Begegnung irgendwie nicht. Vor allem nicht dann, wenn man so richtig ehrlich mit sich als Mensch in diese Geschichte mit hineinsteigt und nicht nur so zuschaut, wenn es um mich irgendwie geht. Also, was lernen wir denn dann aus dieser Geschichte? Vielleicht hast du deinen Punkt schon gefunden. Und vielleicht ist es für dich auch dieser Punkt, hey, auch wenn du was falsch gemacht hast und wenn was nicht so gut lief, du darfst trotzdem zu Jesus kommen. Du bist willkommen. Ich stelle noch eine Perspektive daneben, die mir irgendwie geholfen hat, mit dieser Geschichte noch weiterzugehen. Vielleicht haben wir irgendwie den Wunsch, aus so einer Geschichte ein ganz konkretes Handeln abzuleiten. Jesus lobt den Zöllner. Gut, werden wir doch wie der Zöllner und orientieren uns an dem. Vielleicht ging es Jesus aber auch noch um was anderes. Weniger um die beiden und deren Unterschiedlichkeit, sondern mehr darum zu zeigen, wie Jesus eigentlich ist. Was für ein Gott er ist. Weil dann geht es vielleicht gar nicht darum, dass du dauerhaft selbst auf dich schaust, dich analysierst und reflektierst und schaust, wie du irgendwie in einen besonders heiligen Zustand kommen kannst, um dann bei Gott Ansehen zu bekommen. Ob du weit vorne oder weit hinten im Raum stehst, nah bei Gott oder weit weg. Es geht doch eigentlich darum, und vielleicht auch in dieser Geschichte, dass du mit Gott einen dabei hast, der das klarstellt, was er von dir hält. Und das ist immer genau dasselbe. Ich bin für dich. Nicht, was du von dir oder von anderen hältst, ist irgendwie relevant. Ausschlaggebend ist, was Gott über dich denkt, wie der über dich urteilt, wie er dich bewertet. Und glaube mir, es wird immer milder ausfallen, als du es dir ausmalen kannst und als du es ahnst. Weil bei Gott, da hat das Glanzvolle und das Schöne Platz, ja. Da hat aber auch die ganze Unvollkommenheit Platz, die Unfähigkeit. Und der Zöllner Anton, und darin bewundere ich ihn, hat mit seinen wenigen Worten genau das gesagt. Mehr hatte der nicht anzubieten. Musste er auch nicht. Weil es nicht auf ihn, sondern auf Jesus ankommt. Und diese Erkenntnis steckt in Antons Worten, seine Abhängigkeit von Jesus. Also ich würde immer noch sagen, du musst nicht so ein Zöllner werden, kein skrupelloser Betrüger, auch kein demütiger Zerknirschter. Aber vielleicht können wir von Antons Gebet dieses eine mitnehmen, sein Verweis auf den, der Gott ist und der deswegen mit dir ist. Und auf diesen barmherzigen Gott, der sich einen Anton und ich glaube auf eine andere Weise auch einen Gustav im Tempel wünscht. Jesus will nicht den einen mehr oder weniger gern da haben, sondern will zeigen, ey, es kommt nicht auf euch und euer Tun an. Es kommt auf mich an und das, was ich über euch denke. Euch beiden gilt Gnade und Hoffnung gleichermaßen. Und es gilt übrigens nicht nur für die beiden, sondern noch für viele mehr. Ganz hinten steht vielleicht nicht nur ein Anton, sondern auch eine Lisa, ein Helmut, eine Gerda, ein Daniel, ein wer auch immer. Und vielleicht sitzt auf der Empore sogar noch jemand, noch weiter hinten, noch weiter auf Entfernung. Und vielleicht stehen wir aber auch manchmal zusammen vorne und freuen uns, wenn es gut läuft. Du und ich mit dabei, ganz nah bei Gott. Ohne dass wir was vorzuweisen hätten, können wir da sein. Mit dem Glanzvollen und den matten Seiten. Und bei unserem Gott verweilen, weil es auf ihn ankommt, auf diesen gnädigen Gott. Also weder stolzer Hochmut noch diese verzweifelte Zerknirschtheit bestimmen irgendwie über dich und das, was Gott von dir hält. Sondern vor allem steht Gottes liebevolle Zusage, ein Ich bin für dich, egal wo du bist. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.